Liebe Schwestern und Brüder, es ist schön, heute bei euch zu sein. Ich denke, es ist schon 20 Jahre her, als ich das letzte Mal hier war. Wir sind 1997 nach Stuttgart gezogen und von daher muss es schon ein paar Jährchen her sein, was? 2004. Also meine Frau korrigiert mich, wird stimmen. Aber es ist trotzdem schon lange her, dass wir von hier weg sind. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Es war ein Landwirt in der Lüneburger Heide. Er hatte sich immer wieder hat sie eingeladen zu seinem Bibelkreis. Und es war immer sehr schön, das Wort Gottes mit ihnen zu studieren. Eines Tages kam zum ersten Mal eine junge Frau mit ihrem kleinen Kind. War sehr begeistert, dass sie gekommen ist. Sie haben das Wort Gottes studiert, das Kind spielte in einem anderen Raum. Und als sie fertig waren und die Frau ihr Kind wieder abholen wollte, dann stellten sie fest, dass der Raum leer war. Das Kind war nicht da. Und sie suchten im ganzen Haus, aber das Kind war verschwunden. Dann suchten sie im Garten, auch da war das Kind nicht da. Und sie sagten, wo ist das Kind? Der Garten war eingezäunt, das Tor war zu, sie wurden schon sehr nervös und der Bauer sagte, es gibt noch eine Möglichkeit, wo das Kind sein könnte. Er hatte hinten noch neben seinem alten Stall eine Jauchegrube und da nahm einen Stecken und stochete da drin und fand das Kind. Diese Geschichte steht in einem kleinen Buch, das vielleicht der eine oder andere sogar kennt. Das heißt Gottes Taten unter dem Adventvolk, vor vielen Jahren rausgekommen. Die Frau war aufgebracht. Wieso ist das möglich? Ist das die Antwort, weil ich zum ersten Mal das Wort Gottes studiere, dass mein Kind tot ist? Und der Bauer, er sagt, ich weiß es auch nicht. Er legt das Kind auf den Tisch und sie sagten, lasst uns beten. Und sie beten und nachdem er sein Gebet beendet hatte, schlägt das Kind die Augen auf und lebt. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem 2. Petrusbrief. 2. Petrusbrief und zwar dort das erste Kapitel und dort der Vers 19. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Petrus schreibt hier, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe, in euren Herzen. Es ist ja interessant, wenn man so die Texte liest, wenn man so das Umfeld ein wenig betrachtet und man stellt fest, was Petrus hier erlebt hat, war gewaltig. Er war mit einigen wenigen Jüngern mit auf dem Berg der Verklärung. Das, was sie dort gesehen haben, hat noch kein Mensch vorher gesehen. Jesus wurde vor ihnen, ihren Augen verklärt. Mose, Elia war da. Sie kamen so weit, dass sie sagten, lasst uns Hütten bauen, dir eine, Mose eine. Dann bleiben wir am besten hier, gar nicht mehr runter auf die staubige Erde. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Gibt es was Größeres? Und Petrus sagt nicht, wisst ihr, nur wer solche eine Erfahrung hat, ist ein richtiger Christ. Was sagt er? Umso fester haben wir das prophetische Wort. Fantastisches Wort. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und wir merken schon, das prophetische Wort betrifft eigentlich unser ganzes Leben. Alles, was wir aus der Vergangenheit wissen, was unsere Zukunft betrifft und was auch die Gegenwart mit uns anstellt, können wir besser verstehen durch das prophetische Wort. Was wüssten wir denn ohne das prophetische Wort? Ich möchte mal ein Beispiel herausnehmen. Wenn wir die Vergangenheit hineingehen, schlag mit mir mal kurz auf Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12, ich lese mal so die ersten Verse. Der Johannes zeichnet hier ein fantastisches Bild und wir merken schon, wenn Gott das uns nicht offenbart hätte, wir wüssten überhaupt nichts. Hier steht: Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten, hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Ja, wer das zum ersten Mal liest, der versteht nur Bahnhof. Was soll das? Warum schreibt Gott nicht gleich so, dass wir es heute verstehen können? Schaut mal, als ich 11 Jahre alt war, ist damals mein Großvater verstorben. Wenn ich damals so ein Gerät gehabt hätte, was heute fast jeder in der Tasche hat, und hätte zu ihm gesagt: Opa, jetzt musst du mal lächeln und dann blitzt es und dann habe ich ein Bild von dir. Das hätte er wahrscheinlich noch verstanden. Aber wenn ich gesagt hätte: Opa, jetzt drücke ich auf ein paar Tasten und dann hat dieses Bild dein Bruder in Amerika, dann hätte er wahrscheinlich zu mir gesagt: Junge, ich muss mir große Sorgen um dich machen. Und das ist noch gar nicht so lange her, versteht ihr? Viele Dinge können wir erst erfahren, verstehen, wenn die Zeit reif geworden ist. Gott hat viele Dinge in Bildern gesprochen, damit wir sie verstehen, wenn die Zeit reif wird. Und deshalb ist es so notwendig, gerade wenn wir in das prophetische Wort hineingehen, dass wir die Bilder in unsere Zeit übertragen und dass wir sehen, was meint denn die Bibel, wenn sie darüber spricht. Es geht nicht, was mein Punkt A oder Schwester C und was, versteht ihr, sondern es geht darum, was sagt die Bibel darüber aus? Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, zu studieren. Und deshalb ist es manchmal sehr hilfreich, wenn wir uns eine Konkordanz anschaffen. Wenn ihr noch keine habt, solltet ihr euch eine besorgen. Oder lernt die Bibel auswendig, dann ist das erlassen. Aber sonst wäre es gut, die Konkordanz, weil man dann nach Stichpunkten schauen kann. Und wir haben hier ein Bild, das die Bibel uns zeichnet über die Vergangenheit. Der wird besprochen von einer Frau. Und ihr merkt schon, da ist das erste Problem schon da. Was meint denn die Bibel, wenn sie von einer Frau spricht? Was meint sie denn, wenn sie in der Offenbarung, in einem prophetischen Buch über eine Frau spricht? Und wir merken, es gibt in der Offenbarung 2 Frauen. Eine Jungfrau und eine Hure. Aber schaut mal, die Bibel erklärt sich selbst. Und das ist ein Prozess, den wir nie verlernen sollten als Adventgemeinde. Und wir sind vielleicht weltweit einer der wenigen Gemeinden, die dieses Prinzip noch hochhalten. Und ich hoffe, noch lange. Und dieses Prinzip heißt: Die Bibel erklärt sich selbst. Ich möchte mit euch das kurz klären. Schaut mit mir im 2. Korinther kurz nach. 2. Korintherbrief. Um nur das anzuschauen, was die Bibel meint, wenn sie von der Vergangenheit spricht. 2. Korinther Kapitel 11. Und ich lese mal den zweiten Vers. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2. Was steht hier? Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Wer ist der Mann? Jesus. Wer ist die Frau?
Die Gemeinde.
Also wenn wir von einer Frau sprechen in der Prophetie, dann haben wir hier die Gemeinde vor uns. Das deutet schon die Bibel an. Das sagt sie uns. Und da steht, sie ist mit der Sonne begleitet. Und wir merken schon, das ist auch wieder ein Bild. Wenn wir jetzt uns die Zeit nehmen würden, eine Konkordanz aufzuschlagen und die ganzen Bibelstellen rauszusuchen, wo Sonne steht, dann haben wir was zu tun. Es gibt viele. Aber ich nehme jetzt nur eine. Man müsste mal studieren, dann kommt man drauf. Malachi. Der spricht, dass Gott die Sonne der Gerechtigkeit ist. Das heißt, seine Gemeinde ist begleitet mit der Gerechtigkeit Jesu. Fantastisches Bild, oder? Zum Glück ist sie nicht begleitet mit deiner und meiner Gerechtigkeit. Das wäre eine Katastrophe. Gut, dass die Gemeinde begleitet ist mit der Gerechtigkeit Jesu. Und dann steht hier, sie steht auf dem Mond. Wir kennen keinen direkten Vergleich, den uns die Bibel hier geben würde. Nur einen indirekten. Ihr wisst, als Gott die Erde geschaffen hat, da hat er ein großes Licht geschaffen für den Tag und ein kleines Licht für die Nacht. Habt ihr noch den Text in Erinnerung, den wir ganz am Anfang gelesen haben? Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ich lese ihn nochmal. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort. Wenn ich das übertrage, heißt es, die Gerechtigkeit Jesu ist begleitet die Gemeinde Gottes und sie steht auf dem prophetischen Wort. Fantastisches Bild, nicht? Ein fantastisches Bild. Es ist schön, dass wir solch Worte in der Bibel haben. Wir merken, der ganze Plan der Lösung wäre für uns unbekannt. Wir könnten nur spekulieren, wenn wir nicht das prophetische Wort hätten, das uns Aufschluss gibt über diese Situation. Wenn es dann da heißt, und dieser große rote Drache, der mit seinem Schwanz ein Drittel der Engel aus dem Himmel wirft. Das ist auch wieder ein Bild. Ich habe mir oft gefragt, wie schaut denn das aus? Ich kann mir so einen Drachen vorstellen. Warum hat er gerade mit seinem Schwanz ein Drittel der Engel rausgeworfen? Was ist das für ein Bild? Die Antwort auf diese Frage hat Gott schon ungefähr 900 Jahre vorher geschrieben. Die Frage steht in Offenbarung, die ungefähr 100 nach Christus geschrieben worden ist. Die Antwort lesen wir in Jesaja 9, Vers 14. Schlagt mit mir auf. Jesaja 9, Vers 14. Hier sagt dieser Prophet, der Evangelist des Alten Testaments, so wird er genannt, Vers 14. Die Ältesten und die Vornehmen sind der Kopf, die Propheten aber, die Falschlehren, sind der Schwanz. Das heißt, Satan, dem Drachen, der in der Offenbarung so Gott beziffert wird als der Satan-Teufel, ist es gelungen, durch falsche Prophetie ein Drittel der Engel mit aus dem Himmel zu werfen. Ein fantastisches Bild. Wir hätten es nicht, wenn Gott uns nicht durch das prophetische Wort das sagen würde. Natürlich spricht Gott uns auch in der Gegenwart an. Das heißt, wir dürfen sein Wort lesen und Gott gibt Antworten auf das, was auf unserem Herzen ist. Manchmal geht das nicht von heute auf morgen. Ihr wisst, der Abraham hat lange Zeit gebraucht, bis er die Antwort hatte. Er wurde als Mann gerufen, als er noch im besten Alter war, und Gott sagte: Du wirst ein Volk haben, so viel wie die Sterne am Himmel. Und er hieß auch Vater vieler Völker. Und überlegt mal, er geht dann von Ort zu Ort, als er zieht nach Palästina und die Leute fragen ihn: Abraham, wie heißt du denn? Ja, ich heiße Vater vieler Völker. Und wie viele Kinder hast du? Kinder habe ich keine, aber Gott sagt mir, wie der Stern am Himmel, so viel soll sie sein. Das gehört Glaube dazu, nicht wahr? Gott möchte uns auch im heutigen Dasein, heute, unsere Antworten geben, die wir brauchen. Vielleicht nicht gleich immer morgen, aber er gibt sie uns. Er gibt sie uns auch durch das prophetische Wort. Und manchmal schlagen wir die Bibel auf, wir beten schon lange um eine Antwort und plötzlich ist das Wort da. Das trifft genau den richtigen Kern. Manchmal spricht uns auch jemand an und sagt uns etwas, was wir nie von dem erwartet hätten. Und wir merken, es ist genau die Antwort. Aber ich möchte heute Morgen unseren Blick mehr auf die Zukunft richten. Prophetie hat ja oft etwas zu tun mit der Zukunft. Und interessant, wenn wir über die Zukunft nachdenken, dann gibt es ein Kapitel in der Bibel, was vielleicht nicht übertroffen werden kann, wenn es um die Zukunft geht. Und dieses Kapitel ist euch auch gut bekannt, Matthäus Kapitel 24. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Sie hatten eine Menge zu sagen. Und Jesus hatte ihnen auch viel zu sagen. Und ich lese mal nur drei Verse daraus. Aus dem 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Ich lese ab Vers 22. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, sagt Jesus, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten, außer die Adventisten. Habt ihr nicht in eurer Bibel drin? Müsst ihr eine andere Bibel kaufen? Nein, es steht nicht drin. Es steht nicht drin. Jesus sagt hier, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden, auch die Auserwählten nicht. Das scheint, es wird eine sehr spannende Sache werden. Wir leben heute in der Zeit. Und es ist notwendig, dass wir darüber nachdenken, dass Gott uns hier ganz deutlich etwas vor Augen malt. Er sagt im Vers 24, denn es werden falsche Christusse kommen. Also wenn falsche Christusse kommen, dann muss es auch einen echten geben, oder? Weil sonst macht das keinen Sinn. Dann sagt Jesus, es werden auch falsche Propheten aufstehen. Wenn falsche Propheten aufstehen, dann muss es auch echte geben. Sonst macht das Wort keinen Sinn. Sonst hätte Jesus gesagt, achtet nicht auf prophetisches Wort am Schluss, weil es hat gar keinen Sinn. Er sagt, es wird falsche Christusse und falsche Propheten geben. Und das wird sehr spannend. Was heißt denn das? Das heißt einmal, dass wir uns mit dem Wort Christi intensiv damit beschäftigen müssen. Und es heißt auch, dass wir uns mit dem Wort der Propheten beschäftigen müssen, weil Propheten von Jesus erwähnt werden. Ich möchte mal drei Bereiche heute Morgen herausgreifen, um das mal deutlich zu machen. Wenn ich zum Beispiel sage, die Bibel und die Tradition, dann denken wir sofort an eine Kirche. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich denke an uns. Kann es möglich sein, dass in einer Gemeinde die Tradition höher ist als die Bibel? Kann das möglich sein? Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hoffe, ihr steinigt mich nicht, wenn ich nach Hause gehe. Ich war in einer Gemeinde, Prediger, in der das Abendmahlsbesteck kaputt gegangen ist. Da ist der Henkel abgebrochen vom Kelch. Und die Gemeinde sagte sich, wir müssen was Neues anschaffen. Und dann kamen einige Geschwister zu mir und sagten, wenn wir uns schon ein neues Abendmahlsgeschirr anschaffen müssen, können wir statt des großen Kelches nicht kleine nehmen? Das ist ja eigentlich weltweit in der Adventgemeinde so. Nur wir haben hier einen Gebrauch im angelsächsischen Bereich, wo wir meistens den großen Kelch haben. Und ich habe gesagt, naja, ich könnte mir das vorstellen. Aber ich werde erstmal die Gemeinde fragen. Mal fragen, wie die Gemeinde denkt. Dann habe ich gefragt, ja, was meint ihr? Können, sollten wir den großen behalten oder sollen wir uns kleine anschaffen? Ich hatte ein fantastisches Ergebnis. 49 zu 51. Was du auch sagst, du hast Feuer unterm Dach. Wenn du hier schreist, schreien die anderen nein. Und wenn du da sagst, dann sind die anderen. Das hat keinen Sinn. Dann habe ich einige Predigten darüber gehalten. Ganze Reihe davon, da sind sie alle da gewesen. Und nach dieser Zeit habe ich wieder gefragt, was ich vorkundig machen, wie denkt ihr darüber? Und dann war es so, dass die meisten sagen, okay, wir verstehen das, es kommt in den Inhalt drauf an und nicht auf die Form, die Größe des Kelches. Aber es gab eine Familie, die sagte, wenn wir die kleinen Kelche einführen sollten, ist das Babylon-Abfall. Ich hatte mir schon von einer anderen Gemeinde so kleine Kelche mal besorgt, um das mal zu testen mit der Gemeinde. Ich bin dann am Donnerstag nochmal zu der Familie gefahren. Ich denke, es war nach dem Abendessen, wo ich dort angekommen bin. Um 1 Uhr bin ich, glaube ich, aus dem Haus rausgegangen. Wir haben alle Argumente nochmal angeschaut. Und als ich mich verabschiedet habe, sagten sie, und sollten wir die kleinen Kelche uns anschaffen, ist das Babylon-Abfall. Wir hatten dann am Sabbat Abendmahl. Hatte die kleinen Kelche vorbereitet. Sie saßen immer ganz hinten links, weil da hat man den besten Überblick, was in der Gemeinde geschieht. Ich habe die kleinen Kelche genommen, bin durch den ganzen Saal gelaufen und habe ihnen als Ersten den Kelch gegeben. Und dann war das Eis gebrochen. Manchmal sind Traditionen sehr hoch. Nichts gegen Traditionen, es gibt viele gute Traditionen. Die Gefahr ist nur, wenn Traditionen über das Bibelwort gestellt werden. Da kann es manche Gemeinden sogar zerreißen. Nehmen wir einen zweiten Bereich. Die Bibel und die Wissenschaft. Ah, ein spannendes Thema. Die Bibel und die Wissenschaft. Muss man denn beim Glauben den Kopf ausschalten oder darf man ihn behalten? Zum Glück einer sagt, darf behalten. Sonst würden wir alle kopflos rumlaufen. Wie ist das? Darf man denn dem Wort Gottes wirklich ganz vertrauen oder muss man Abstriche machen? Als ich mal für die Jugend zuständig war, da war eine Gebetswoche angekündigt worden oder angesagt worden in einer evangelikalen Gruppe und ich dachte, das ist, muss ich mal schicken lassen. Es ging um die Schöpfung. Ich war schon sehr gespannt, was sie über die Schöpfung bringen und als ich das angeschaut habe, dann war das eigentlich alles pure Evolution. Das hat mit Schöpfung nichts zu tun gehabt. Das ist heute eigentlich in allen Kirchen so, dass man sagt, Gott hat durch Evolution geschaffen. Man nennt das theistische Evolution, von Gott ausgehend. Aber ist denn dann das, was die Bibel sagt? Ich müsste eigentlich die ersten Seiten der Bibel dann rausreißen, weil... Oder ein Prediger sagte mir mal, das ist für mich also keine Realität mehr. Das sind nur Bilder, die gebraucht werden. Ist das wirklich so? Ist das so, dass die Wissenschaft genau erklärt, was die Bibel uns sagt? Oder wenn die Bibel was anderes sagt, ist dann das richtig oder das, was die Wissenschaft uns erklärt? Es gab mal einen Kardinal Faulhaber. Kennt ihr jemanden noch den Namen? Faulhaber, ich denke, war in Köln, viele Jahre her, schon längst gestorben. Zu ihm kamen mal einige Wissenschaftler und die haben ihn angesprochen wegen dieses Themas. War ein Katholik, ja, Kardinal. Und er sagte, Herr Kardinal, was machen Sie jetzt mit der Wissenschaft, wenn sie was ganz anderes sagt, was bewiesen ist, was die Bibel sagt? Und der Kardinal hat damals noch treuherzig gesagt, wissen Sie, meine Herren, ich würde warten, bis die Wissenschaft den Rechenfehler entdeckt hat. Er hat Mut gehabt. Aber dieses Denken ist auch heute sehr stark in uns drin. Wir lernen das eigentlich schon fast mit der Muttermilch mit. Und überlegen, stimmt denn das oder stimmt das nicht? Aber ich muss euch schnell eine Geschichte erzählen. Ich war mit einer Jugend- oder Kindergruppe, Kinderfreizeit, in einer wunderschönen Höhle, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Die Teufelshöhle, Pottenstein. Sehr schön, nicht? Super. Es hat uns sehr gefallen damals, mit dieser großen Gruppe da durchzugehen. Und da die Höhle sehr klein ist und schnuckelig, man sieht da die ganzen Tropfsteine, dann war das oft so, dass die Leute früher gedacht haben, es ist zu schade, wenn die Tropfsteine nur dort hängen. Es ist viel schöner, wenn sie auch zu Hause hängen. Und dann haben manche solche Tropfsteine einfach abgerissen und mit nach Hause genommen. Und die wurden immer weniger. Und dann hat man sich nach dem Krieg Gedanken gemacht und hat gesagt, wir müssen das irgendwie schützen. Da haben sie einen Maschendrahtzaun neben links und rechts des Weges durchgezogen durch die Höhle. Wer dort war, weiß das, sieht das. Maschendrahtzaun. Man kann die Tropfsteine immer noch sehen, aber es ist schwieriger, so einen Tropfstein einfach abzureißen. Also der Führer, der hat uns also Geschichten erzählt damals. Da bist du schon im Staunen geraten, wie lang das alles geht, nicht? Wir sind einen sehr ehrfurchtsvollen Platz gewesen, wo Hunderte von Millionen Jahren da vorübergegangen sind. Und als wir da durch die Höhle durchgehen, und ich war als Letzter damals, weil ich aufgepasst habe, dass wir keinen verlieren von den Kindern, dann blieb ich wie angewurzelt stehen. Da war doch der Maschendrahtzaun an dieser Stelle knapp 2 Zentimeter mit Kalk zu. Wenn das stimmt, was er gerade gesagt hätte, wäre der Maschendrahtzaun kurz nach der Sintflut reingekommen. Und wir merken schon, das haut nicht immer hin, versteht ihr? Es sind viele Dinge, die man nur immer im Augenblick sieht und gleich überträgt auf lange Zeiten. Das kann auch ganz anders sein. Echte Wissenschaft wird der Bibel nie widersprechen. Und es ist schön, dass wir uns auf das verlassen können, was Gott sagt. Die Bibel ist der Maßstab. Aber ich möchte noch einen dritten Bereich nehmen. Und der ist vielleicht der schwierigste überhaupt. Die Bibel und meine Erfahrung. Also wir brauchen ja alle Erfahrungen, nicht wahr? Es wäre ja eine Katastrophe, wenn wir keine Erfahrung mit Gott machen würden. Wir brauchen Erfahrungen. Aber stellt euch vor, was passiert, wenn eine Erfahrung, die wir machen, uns so stark beeinflusst, dass wir der Erfahrung mehr glauben als dem Wort Gottes. Ich möchte ein Beispiel dazu erzählen. Ich habe im Schwarzwald einen Bruder kennengelernt, einen Adventisten. Er lebt nicht mehr dort, ich weiß gar nicht mehr, ob er noch lebt. Er hat in einer kleinen Fabrik gearbeitet. Irgendwas mit Holz haben sie gemacht. So 8 Leute haben da drin gearbeitet in dieser Fabrik im Südschwarzwald. Und er war der einzige Adventist dabei. Und sie waren jeden Morgen, bevor sie zu arbeiten begonnen haben, zusammen und haben den Tag mit einem gemeinsamen Gebet begonnen. Das kommt nicht so oft vor heute. Und in dieser Gruppe von Arbeitern war ein Mann, der hatte von Geburt aus ein kürzeres Bein. Er humpelte. Und eines Tages fand er in seinem Briefkasten eine Einladung, wo ein Evangelist aus den Philippinen aufgerufen hat, zu kommen, er würde ihn gesund beten, wenn er bereit ist, bei der Versammlung dabei zu sein. Und dieser Mann sagte, da muss ich hin. Ich habe immer Schmerzen mit diesem Bein. Und wenn das passieren kann, dass der mich heilen kann, muss ich hin. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals Jungprediger in Karlsruhe, als das passiert ist. Ich weiß noch, da sind Zelte aufgestellt worden, ein Riesenzelt. Die Busse sind 14 Tage, fast Tag und Nacht gelaufen, das Zelt war immer gerammelt voll. Jener Mann, er fuhr nach Karlsruhe. Der Prediger hat eine Verkündigung gehalten und dann kam der Moment, wo er sagte, alle, die jetzt ein Gebrechen haben, bitte ich nach vorne zu kommen, ich möchte für jeden beten, dass er gesund wird. Das Ergebnis war, dass der ganze Saal nach vorne gegangen ist. Er ist gar nicht so weit gekommen mit seinem Humpelbein. In der Mitte war es zu Ende. Und dann erzählte er, nachdem er gebetet hat im Namen Jesu, ist es ihm wie ein elektrischer Strahl durch den ganzen Körper gegangen und das Bein fing an zu wachsen. Und als er zu Hause war, war das Bein genauso lange wie das andere. Am nächsten Tag, als er wieder in die Arbeit ging, das Erste, was er tat, war, er ging zu einem Adventisten. Er schaute ihn an und sagte, schau an, ich habe zwei lange Beine, die sind gleich lang. Ich war gestern bei dieser Veranstaltung und es ist gebetet worden im Namen Jesu und jetzt ist mein Bein genauso lang wie das andere. War das nun jetzt vom Teufel oder war das von Gott? Jetzt wird spannend. Wir hätten vielleicht sofort eine Antwort. Aber ihr merkt schon, das ist eine riesen Herausforderung. Plötzlich erlebe ich etwas im Namen Jesu, was ich vielleicht schon lange mir gewünscht habe, und es passiert. Ist das jetzt von Gott oder nicht von Gott? Ich möchte mal zwei Stellen noch lesen, die Jesus im Matthäus-Evangelium sagt. Matthäus, 7. Kapitel. Und ich lese dort ab Vers 20. Matthäus Kapitel 7, ab Vers 20. Darum, so sagt Jesus, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Eine spannende Antwort, die es hier gibt. Und wir merken schon, es reicht nicht aus, etwas zu tun, auch wenn es im Namen Jesu passiert. Es reicht nicht aus zu sagen, ich predige ja und bete im Namen Jesu und dann passieren Wunder und es ist alles nur Gott. Aber es ist eine große Herausforderung. Es ist ja nicht jedes Wunder, das verkehrt ist. Und nicht jedes Wunder ist falsch. Es kann auch, Gott kann Wunder tun. Und wir stellen schon fest, wir haben hier eine Situation, die uns schon sehr stark zum Nachdenken bringt. Natürlich, wir müssen schauen, wenn es so etwas gibt, wer ist der, der geheilt hat? Ist der mit dem Wort Gottes vertraut? Spricht der aus der Fülle des Heiligen Geistes? Nimmt der Dinge in Anspruch, die das Wort Gottes sagt? Hält er sich an das Gesetz Gottes oder nicht? Versteht, es gibt viele Dinge, die deutlich werden, ob jemand von Gott gesandt ist oder nicht von Gott gesandt ist. Aber es ist eine Riesenherausforderung für dich, der das erlebst. Petrus sagt ganz deutlich im 2. Petrusbrief im 1. Kapitel, diesen Text, den wir ganz am Anfang gelesen haben, umso fester, sagt er, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ich schließe da auch die Schriften von Ellen White mit ein. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Bitten wir Gott, dass wir so mit dem Wort verankert sind, dass wir Gutes und Böses unterscheiden können. Und ich möchte noch ein letztes Wort lesen im Hebräerbrief, das der Paulus uns oder damals den Hebräern geschrieben hat, die letzten Verse im 5. Kapitel. Er sagt hier, darüber hätten wir noch viel zu sagen, ab Vers 11, aber es ist so schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren den Worten der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Es ist ja schön, wenn wir einige Bibeltexte im Kopf haben. Und manche Bibeltexte sind auch sehr gut. Manches ist wie Milch, die jeder versteht. Ich meine, wenn ein kleines Kind die Flasche hat, ist es kein Problem. Wenn du als 30er immer noch mit der Flasche rumrennst, sagt man, da stimmt irgendwas nicht. Paulus sagt hier, ist es gut, dass ihr das Wort studiert, Vollkornbrot nehmt, damit ihr unterscheiden lernt zwischen Gut und Böse, zwischen Falsch und Richtig. Gott segne uns, wenn wir uns wieder mehr mit dem prophetischen Wort beschäftigen, damit wir stark werden in dem Herrn. Stark werden in seiner Macht, stark werden, damit wir ihn richtig verstehen und nicht wie eine Grashalm bewegt werden von jeglichen Wind der Lehre. Gott segne uns. Amen.